HR Info. Politik.
Von Rabat bis Teheran. Wie steht es um Frauenrechte in der muslimischen Welt? Darum geht es in dieser Sendung. Betrachtet man die Gesamtsituation für Frauen in Ländern wie Iran, Saudi-Arabien oder Marokko, sind Frauen Menschen zweiter Klasse. Laut der Länderberichte von Amnesty International bleibt in Algerien zum Beispiel Vergewaltigung straffrei, wenn das Opfer minderjährig ist und der Täter das Mädchen anschließend heiratet. Ähnlich sieht es in Tunesien aus. Zwar gilt das Land als Vorreiter unter muslimischen Staaten, was Frauenrechte angeht, aber auch in Tunesien steht zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe nach wie vor nicht explizit unter Strafe. In Saudi-Arabien müssen Frauen weiterhin einen männlichen Vormund haben, wenn sie reisen, studieren, arbeiten oder heiraten wollen. Und dieser Vormund kann auch der Sohn der Frau sein. Im Iran werden feministische Initiativen mit strafbaren Handlungen gleichgesetzt. Mein Name ist Pola Natusius. Ich muss sagen, die Recherche für diese Sendung hat mich mitgenommen. Unzählige Beispiele, wie Frauen psychisch und physisch misshandelt werden. Die Täter, ihre Ehemänner, Nachbarn, im Grunde ganze Gesellschaften und auch die Regierungen ihrer Heimatländer. Gleichzeitig hat mich der Mut der Frauen, die sich trotzdem widersetzen, schwer beeindruckt. Es tut sich was. Frauen in muslimischen Ländern erkämpfen sich peu à peu mehr Rechte. Beginnen möchte ich mit einer starken, selbstbewussten Frau in Saudi-Arabien. Ihr Name ist Lisa. Sie trägt eine weiße Hose, darüber eine Abaya, eine Art knielangen, weiten Mantel in hellgrau und ein weißes Kopftuch. Dazu künstliche Fingernägel, viel Make-up und eine dicke goldene Uhr am Handgelenk. Lisa ist saudi-arabische Rapperin und in ihrem neuen Musikvideo fährt sie Auto. Das war Frauen im Königreich Saudi-Arabien jahrzehntelang verboten. Ende Juni wurde das Verbot aufgehoben, Frauen im ganzen Land haben das neu gewonnene Stückchen Freiheit gefeiert. Rapperin Lisa hat ein Lied darüber geschrieben. Wir fahren heißt der Titel und hat in nur einem Monat mehr als 2,4 Millionen Klicks auf YouTube bekommen. Die junge Frau rappt darüber, dass sie jetzt endlich keinen Taxifahrer mehr braucht. Sie sich von keinem Mann mehr anhören muss, sie solle die Autotür nicht so zuknallen. Stattdessen posiert sie jetzt selbst hinterm Steuer, stellt sich auf die Sitze und schaut aus dem Dachfenster raus, tanzt auf der Straße. Gefeiert wurde das Ende des Fahrverbots auch von Männern, zum Beispiel von der saudischen Rockband Most of Us. Sie haben schon im vergangenen Herbst ein Lied veröffentlicht. Damals hatte Kronprinz Mohammed bin Salman das Ende des Verbots angekündigt. No more driver, Uber or taxi to take you any place. Die Musiker singen darüber, dass Frauen endlich selbstständiger leben können. Du musst kein Taxi oder Uber mehr nehmen, das dich irgendwo hinfährt, heißt es in dem Coversong Saudische Frauen fahren zur Melodie von Born to be Wild. Saudi-Arabien war das letzte Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst Auto fahren durften. Auch wenn das Verbot gekippt wurde, Gleichberechtigung ist noch lange nicht in Sicht. Ausgerechnet mehrere Frauenrechtlerinnen, die sich für dieses Ende des Fahrverbots eingesetzt hatten, wurden in den letzten Wochen inhaftiert. Ihnen wird Spionage vorgeworfen. Frauen in Saudi-Arabien müssen weiter unter männlicher Vormundschaft leben. Das heißt, sie dürfen weder Verträge unterschreiben noch eigenständig verreisen, ohne die Zustimmung ihres Vaters, Ehemannes, Bruders oder Sohns. Dass Kronprinz Salman das Fahrverbot gekippt hat, könnte auch mit der saudi-arabischen Wirtschaft zusammenhängen. Die möchte Salman mithilfe seiner sogenannten Vision 2030 in den kommenden 12 Jahren auf Vordermann bringen. Denn endlich können Frauen zur Uni und zur Arbeit fahren, ohne einen Fahrer bezahlen zu müssen. Die Fahrtkosten haben bisher häufig einen immensen Teil ihres Lohns ausgemacht. Und Frauen können jetzt auch als Taxi- oder Lkw-Fahrerinnen arbeiten. Bis zuletzt hatten islamische Hardliner versucht, das zu verhindern. Einige Imame waren der Meinung, das Sitzen hinter dem Steuer führe zu Schäden an den Eierstöcken.
HR Info. Politik.
Sie hören HR Info Politik. Von Rabat bis Teheran. Wie steht es um Frauenrechte in der muslimischen Welt, ist das Thema meiner Sendung. Ich bin Pola Natusius. Als nächstes möchte ich den Blick nach Marokko richten, die Heimat von Schauspielerin Lubna Abidar. Die 32-Jährige hat im Film Much Loved eine marokkanische Prostituierte gespielt. Bei uns ist der Film weniger bekannt. In Marokko war er ein Skandal und wurde offiziell verboten, denn er schade dem Ruf des Landes. Die Schauspielerin ist schließlich nach Frankreich ausgewandert, weil sie wegen ihrer Rolle in Much Loved massiv beschimpft und auch angegriffen wurde. Den Alltag von Frauen in Marokko beschreibt Lubna Abidar so.
Als Nutte bezeichnet zu werden, das ist doch super, das stört mich überhaupt nicht. Wenn du eine Zigarette rauchst, bist du eine Nutte. Wenn du einen Rock trägst, bist du eine Nutte. Wenn du einen Freund hast, bist du eine Nutte. Und wenn du versuchst, einfach ein bisschen anders zu sein, bist du eine Nutte. Das macht mir alles überhaupt nichts. Ich bin damit groß geworden. Ich höre ständig nur Nutte. Und ich bin damit nicht allein. Das geht vielen marokkanischen Frauen so. Ich habe mich dran gewöhnt. Ganz kostenlos werden wir so jeden Tag beschimpft.
Es scheint, als würde Marokko auf dem Weg zur Modernisierung immer wieder über alte Moralvorstellungen stolpern. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dunja Sadaki. Sie hat in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, gelebt und für die ARD berichtet. Dunja, du kennst das Land aber nicht nur als Journalistin. Du hast auch marokkanische Wurzeln und dort Familie, über die du natürlich auch noch einen anderen Blick in die Kultur bekommst. Was hat sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren an der Gesetzeslage für Frauen verändert?
Da hat sich viel getan. Zum Beispiel jüngst wurde ein Gesetz verabschiedet, das Frauen vor sexueller Gewalt schützen soll. Und man muss auch sagen, laut marokkanischer Verfassung sind Männer und Frauen auch gleichberechtigt. Aber was da in der Verfassung eben steht, das musste auch erstmal gesetzlich umgesetzt werden und das muss es auch immer noch. Zum Beispiel im Familienrecht, das wurde in den letzten ca. 20 Jahren zweimal reformiert. Und da gab es die Änderung, dass zum Beispiel der Mann als gesetzliches Familienoberhaupt abgeschafft wurde. Die Frau erhielt mehr Rechte bei der Scheidung. Zum Beispiel können sich Frauen jetzt von sich aus scheiden lassen. Früher war dies nur einseitig über den Mann möglich. Es wurden auch Uraltgesetze abgeschafft, wie zum Beispiel der Paragraph 475, der erlaubte es, Vergewaltigern von Minderjährigen straffrei auszugehen, wenn sie ihre Opfer heirateten. Der berühmteste Fall dazu war der von dem Mädchen Amina Filali, die sich nach der Heirat mit ihrem Vergewaltiger eben das Leben genommen hat. Und es folgte ein Riesenaufschrei in Marokko. Und schlussendlich wurde auch dank dieses Protestes der Paragraph abgeschafft. Also man kann schon sagen, es tut sich einiges im Königreich.
Gesetzesänderungen sind ja jetzt schön und gut, aber kommen die Frauen denn auch zu ihrem Recht?
Ich würde sagen, Frauen werden dadurch, wie das Recht manchmal gesprochen wird, diskriminiert. Ja, zum Beispiel beim Heiratsalter, bei einer Reform in Marokko wurde das heraufgesetzt für Frauen, dass es eben auch keine minderjährigen Ehen mehr gibt. Aber es gibt Schlupflöcher, es gibt Ausnahmeregelungen und vor allem in ländlichen Gegenden findet die minderjährigen Ehe auch immer noch statt und das ist auch weiterhin ein Problem.
Ich habe immer wieder gehört, als Deutsche, vor allem als blonde Frau, solle man bloß nicht alleine nach Marokko reisen, weil man permanent belästigt wird. Dunja, wie ist der Alltag für dich, auch wenn du nicht blond bist, wenn du in Marokko bist? Ist der Alltag in Rabat anders als in Frankfurt?
Ja, auf jeden Fall. Also der ist für mich anders. Aber ich würde sagen, ob jetzt Touristin oder Marokkanerin, Frauen sind allgemein von Belästigungen im Alltag betroffen. Und da macht es zum Beispiel auch gar keinen Unterschied, ob man verschleiert ist oder eben nicht. Laut einer staatlichen Studie in Marokko haben rund 63% aller befragten Marokkanerinnen 2016 angegeben, schon einmal Opfer sexueller Belästigung oder Gewalt geworden zu sein. Ein Großteil von ihnen in Beziehungen oder durch den Ehepartner. Ich persönlich erlebe auch immer wieder Belästigungen im Alltag. Da will ich einfach zum Bäcker gehen um die Ecke und dann werden einem Dinge von Männern zugeflüstert oder es wird einem hinterher gezischt, hinterher gerufen. Es kommt auch selten vor, dass Männer einem folgen oder vulgär werden, wenn man zum Beispiel reagiert oder auch sagt, man möchte das jetzt nicht. Ich trage zum Beispiel meistens eine Sonnenbrille, wenn ich tagsüber durch die Straßen in Rabat laufe, einfach um unangenehme Blickkontakte zu vermeiden. Aber wie gesagt, ob verschleiert oder eben im Minirock, das erlebe ich auch selbst in meiner marokkanischen Familie. Das macht keinen Unterschied, ob man belästigt wird oder nicht. Bisher gibt es dazu kein richtiges Mittel, um im Alltag sozusagen davon verschont zu bleiben.
Veränderungen können ja nur passieren, wenn sich eine Gesellschaft auch mit ihren Problemen auseinandersetzt. Wie ist da dein Eindruck? Also wer beteiligt sich an der Diskussion über Frauenrechte und welche Lager gibt es da?
Also über diese Probleme wird in Marokko gesprochen, gerade wie gesagt, wenn es mediale Fälle gibt, wo Vorfälle passieren, die das Land, die Menschen schockieren. Aber ich würde vielleicht über zwei Lager sprechen. Da gibt es natürlich die Menschenrechtsorganisationen oder zivilgesellschaftliche Organisationen, Aktivisten, Frauenrechtler, die versuchen in Projekten, in Veranstaltungen oder eben auf der Straße für Sie sagen es immer wieder, individuelle Freiheitsrechte zu kämpfen. Also für Gleichberechtigung, für Rechte von Minderheiten, wie zum Beispiel Homosexuelle, die in Marokko noch per Gesetz verfolgt sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die erzkonservativen oder islamistische Strömungen, die bei diesen konservativen Vorstellungen und Gesetzen natürlich bleiben wollen oder die es manchmal auch noch gern strenger haben wollen. Gerade läuft zum Beispiel eine Online-Kampagne, die nennt sich Sei ein Mann, die dazu aufruft, Männer sollen ihre Frauen doch nicht mit unangebrachten Sachen wie zum Beispiel Bikini oder Badeanzug am Strand rumlaufen lassen. Aber gleichzeitig gibt es dazu auch eine Gegenbewegung, die sich schnell im Netz organisiert hat. Die läuft unter dem Hashtag Sei eine Frau und die ruft eben dazu auf, dass Marokkanerinnen anziehen können und auch sollen, was sie wollen und dass da ein Mann gar nichts zu sagen hat.
Was glaubst du, wie sich Marokko weiterentwickeln wird?
Ich würde sagen, ich bin generell positiv gestimmt, weil ich einfach viele Menschen getroffen habe, die sich sehr engagieren und die versuchen, dass sich in Marokko etwas zum Positiven verändert. Aber im Vergleich, was mein Vater mir zum Beispiel erzählt, wie Marokko früher war, als er zum Beispiel in den 70er Jahren das Land verlassen hat, um nach Deutschland zu gehen, da muss ich sagen, da hat sich doch vieles auch zum Konservativeren gedreht, auch wenn man das manchmal gar nicht so sieht. Also Marokko steckt da wirklich zwischen zwei Stühlen, zwischen es wird alles moderner, auch gerade bei jungen Menschen und gleichzeitig stecken die aber fest in so einer Rückbesinnung auf sehr konservative Werte und da bleibt am Ende die Frage und ich denke vor allen Dingen bei jungen Menschen auch, was wird gewinnen oder welchen Weg suchen sie sich in Zukunft zwischen eben traditionellen marokkanischen Leben und Vorstellungen und einer Moderne, die auch einfach Einzug gehalten hat.
Meine Kollegin Dunja Sadaki hat in Marokko gelebt und arbeitet für die ARD immer wieder von dort. Sie hat den Eindruck, dass der Diskurs um die Stellung der Frau in der marokkanischen Gesellschaft lauter geworden ist. Das kann auch mit dem Einsatz von Social Media zusammenhängen. Netzwerke wie Facebook, Snapchat und Instagram bieten eine enorme Reichweite. Menschen auf der ganzen Welt bekommen mit, wenn in Saudi-Arabien Feministinnen verhaftet werden, wenn sich ein Vergewaltigungsopfer in Marokko umbringt, weil es gezwungen wird, den Vergewaltiger zu heiraten. Oder wenn Frauen im Iran sich mutig ohne Verschleierung auf der Straße zeigen, obwohl es verboten ist. Welche Bedeutung Social Media für die Proteste für mehr Frauenrechte im Iran hat, zeigt der folgende Beitrag von unserem ARD-Korrespondent für den Iran, Christian Buttgereit.
Sei es zur iranischen Popband Horosh und ihrem Song Ma Peshuni oder zu DJ Snake und Justin Bieber. Die 17-jährige Medeh Hajabri tanzt in ihrem Jugendzimmer gekonnt und fantasievoll. Dass ihre Körpersprache ausgesprochen sexy ist, dürfte nicht nur iranischen Mullahs auffallen, doch die sind es, die sich daran stören. Andere eher weniger. Bis Medehs Instagram-Kanal gesperrt wurde, hatte sie rund 600.000 Follower.
Mir ging es nicht darum, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich weiß, es hat einigen Leuten gefallen, aber ich habe dafür keine Werbung gemacht. Und ich wollte auch niemanden ermuntern, sowas auch zu machen. Ich hatte nicht die Absicht.
Trotzdem wurde sie kurzzeitig festgenommen. Im Internet sprach sich das schnell herum und so diskutierte schließlich der ganze Iran darüber. Ja, durch soziale Medien habe sich viel verändert, sagt die Teheraner Frauenrechtsaktivistin Mansoureh Shouaie.
Den ersten Aufruf zu einem öffentlichen Protest gab es während der US-amerikanischen Invasion im Irak. Das war während der Reformära im Iran. Das Frauenkulturzentrum hatte zu einem Treffen in den Lalé-Park in Teheran eingeladen, gegen den Krieg und um die irakischen Frauen zu unterstützen.
Der Lalé, der Tulpenpark, ist auch heute noch ein beliebter Ort, um kleine Protestvideos zu drehen. Einige der Clips, in denen sich Frauen ihres Hijabs, der vorgeschriebenen Kopfbedeckung, entledigt hatten, entstanden hier genauso wie Statements von Frauen, die sich solidarisch mit der jungen Tänzerin Medeh zeigten. Massi, eine Frau um die 30, etwa schreibt:
Ich tanze in einem öffentlichen Park in Teheran, um das festgenommene Mädchen zu unterstützen.
Ob Kopftuchzwang oder Tanzverbot, es sei wichtig, dass sich die Frauenbewegung um ein breites Spektrum von Themen kümmere, sagt Aktivistin Mansoureh Shouaie. Schließlich habe eine Frau mittleren Alters aus der Arbeiterklasse völlig andere Probleme als eine Akademikerin mittleren Alters.
Die Frauenbewegung ist keine Partei und keine Organisation. Sie ist eine Bewegung verschiedener Ideen und alle handeln nach ihrer Sichtweise, um den besten Weg im Kampf um Gleichberechtigung zu finden. Dieser gesellschaftliche Aufstand ist so offensichtlich, dass er nicht ohne Wirkung bleiben kann.
Die Fortschritte sind klein, aber unübersehbar. Zum Beispiel in Sachen Fußball. Zwar dürfen Frauen immer noch nicht ins Fußballstadion, wenn dort die Männer spielen, aber bei der Fußballweltmeisterschaft durften Frauen gemeinsam mit Männern im Teheraner Azadi-Stadion die Übertragung der Spiele der iranischen Nationalmannschaft sehen. Auch das posteten viele Frauen, um zur Nachahmung aufzurufen. Frauen beim Fußball oder Frauen, die tanzen wie Medea, vielen Hardlinern ist das ein Graus. Immer wieder fordern sie, soziale Medien wie Instagram zu sperren. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Denkweise des Ministers für Telekommunikation und Cybersicherheit, Mohammad Azari Yaromi, mit 35 Jahren jüngstes Mitglied im Kabinett Rouhani. Die Diskussion darüber, Instagram zu filtern oder gar zu sperren, ist ein Ablenkungsmanöver. Es besteht kein Zweifel, die öffentliche Debatte über die tanzende Teenagerin und die Forderung, Instagram zu filtern, sind in Denkfabriken von Menschen entstanden, die durch die sozialen Medien ihre Interessen gefährdet sehen. Wenn es um soziale Medien geht, ist das Tauziehen zwischen Hardlinern und Reformern in der iranischen Führung besonders deutlich. Medea, die junge Tänzerin, wurde schnell wieder freigelassen. Sie musste aber im iranischen Fernsehen öffentlich Reue zeigen, was wiederum zu heftigen Reaktionen im Internet geführt hat. Doch selbst wenn soziale Medien völlig geblockt würden, zum einen wissen die meisten Iraner, derartige Sperren zu umgehen, zum anderen findet der Protest der iranischen Frauen nicht nur digital, sondern auch analog und manchmal auch unterirdisch statt, so wie dieses Jahr am 8. März, dem Internationalen Frauentag, in der Teheraner U-Bahn.
Heute ist der Internationale Frauentag. Bitte klatscht für euch selbst in die Hände, für euren Kampf gegen Diskriminierung, Gewalt, Erniedrigung und Beleidigung in eurem Leben. Und klatscht für euch, weil ihr selbst die Heldin in eurem Leben seid.
Unser Iran-Korrespondent Christian Butgereit darüber, welche Rolle soziale Netzwerke im Kampf um mehr Frauenrechte im Iran spielen. Von Rabat bis Teheran, wie steht es um Frauenrechte in muslimischen Ländern, ist das Thema meiner Sendung. Mein Name ist Pola Natusius, Sie hören HR Info Politik. Nicht nur in Marokko, Iran und Saudi-Arabien kämpfen Frauen um mehr Rechte. Aber woher kommen eigentlich die Geschlechterverhältnisse, gegen die sich diese Frauen wehren? Das untersucht die Ethnologin Susanne Schröter. Sie ist Professorin und leitet das Forschungszentrum Globaler Islam in Frankfurt. Dort habe ich sie in ihrem Büro besucht und wollte wissen, wie es denn nun ihrer Meinung nach um die Frauenrechte in der muslimischen Welt steht.
Es ist sehr ambivalent. Man kann nicht wirklich sagen, in welche Richtung die Reise tatsächlich geht. Wir haben ganz ermutigende Entwicklungen, beispielsweise in Saudi-Arabien hätte jetzt noch vor wenigen Jahren niemand mit gerechnet, dass sich dort ein Mitglied der Königsfamilie so einsetzt. Auch natürlich unter dem ökonomischen Druck, dass man es sich nicht leisten kann, die Frauen zu Hause zu behalten. Wir sehen es auch im Iran, dass die jungen Leute und da ganz besonders die jungen Frauen die Nase voll haben und dass sie frei sein wollen, dass sie selbst bestimmen wollen. Und da geht es auch in eine Richtung, die ich jetzt als universal bezeichnen würde, nicht als westlich, sondern universal im Sinne der Menschenrechte und der Frauenrechte. Und auf der anderen Seite sehen wir genau entgegengesetzte Entwicklungen und wissen nicht genau, wie sich jetzt auf die gesamte Region von Rabat bis Teheran bezogen, was sich da flächendeckend durchsetzen wird. Vermutlich ist, dass es einige Regionen gibt, in denen die Entwicklung in Richtung mehr Frauenrechte gehen wird. In anderen wird man hart kämpfen müssen.
Was glauben Sie, woher kommt es, dass da noch so extrem konservative Frauen- und Männerbilder so dominant sind?
Nun, auf der einen Seite liegt es daran, dass die Entwicklung in vielen Ländern sehr ungleichzeitig läuft. In den Städten haben wir gebildete Mittelschichten, aber die städtischen Armen profitieren gar nicht davon. Und auf dem Land, die Bevölkerung hat sowieso nichts von den Frauenrechten. Die sind mit dem Überleben beschäftigt. Und wenn es einem schlecht geht und wenn man ungebildet ist, dann ist die Religion ein Anker. Wenn die Religion jetzt noch in einer sehr patriarchalischen Weise ausgelegt wird, wie das in vielen ländlichen Bereichen ist und wie das auch bei vielen städtischen Armen ist, dann kommt man auf die Idee, dass die Frauen sowieso nichts in der Berufswelt zu tun haben. Dass die Welt dann in Ordnung ist, wenn jeder an seinem angestammten Platz ist. Und die Vorlage für das Muster der angestammten Plätze, das bezieht man dann aus dem Koran und aus den islamischen Überlieferungen und daraus, was der Imam aus diesen Quellen macht.
Wenn Sie jetzt ein Ranking erstellen müssten zwischen diesen drei Ländern, welches Land am weitesten ist, was Frauenrechte angeht, was würde da auf Platz 1 stehen?
Naja, eigentlich, formal gesehen, müsste ich sagen, Marokko steht auf Platz 1, weil durch die Moudawana, dadurch, dass es dort eine Frauenrechtsbewegung gibt, die arbeiten darf, die nicht eingesperrt wird und dass der König sich da als sehr offen gezeigt hat, dadurch haben die Frauen rechtlich gesehen die besten Möglichkeiten. Allerdings ist die Gesellschaft hinterher. Das muss man ganz klar sagen. Der Iran wiederum hat eigentlich die meisten gebildeten jungen Frauen, aber das Regime ist ein echtes Hindernis. Und die saudischen Frauen, man weiß es nicht, das ist noch so ein bisschen ein Geheimnis. Was machen sie denn wirklich? Bis jetzt war sehr vieles im Verborgenen. Es gab subversive Literaturproduktion. Es gab Videos, die Frauen gemacht haben, selbst Tanzvideos. Es gibt witzige Frauen, freche Frauen. Es gibt Wissenschaftlerinnen, auch Historikerinnen, die die übliche wahhabitische Doktrin komplett auf den Kopf stellen. Aber bis jetzt können sie sich noch nicht zeigen öffentlich. Und man wird sehen, ob sich das in der nahen Zukunft ändert, ob dieses Reformprogramm, ob das weitergeht oder irgendwo stagniert oder sogar wieder zurückfällt.
Es gibt ja in der Debatte um Frauenrechte in der islamischen Welt immer diesen Vorwurf des Eurozentrismus. Also, dass wir da mit einer gewissen deutschen westlichen Arroganz drauf blicken und eben erwarten, dass in den Ländern alles so laufen sollte wie bei uns und dann ist es gut. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, Frauen sind in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern vielleicht noch nicht in der perfekten Position, aber schon sehr gut gestellt und wir können stolz sein auf die Rechte, die wir als Frauen hier haben. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf des Eurozentrismus?
Ja gut, der Eurozentrismus wird meistens angeführt, um eine rechtliche Ungleichbehandlung zu legitimieren, mit dem Argument, das sei eben kulturell so gewollt, auch von den Frauen so gewollt. Ich halte das für problematisch, selbst wenn es natürlich Frauen gibt, die auch zustimmen zu ihrer eigenen Diskriminierung oder zu ihrer eigenen Beschränkung des Handlungsraumes. Das gibt es. Ich bin da im Prinzip Universalistin und ich sage, wir haben eigentlich ganz, ganz hervorragende Maßstäbe und diese Maßstäbe sind die Menschenrechte und die Frauenrechte. Da ist es, würde ich niemals sagen, eine iranische Frau, die möchte jetzt eigentlich weniger gebildet sein als eine deutsche. Bildung ist ein westlicher Wert. Das ist vollkommener Unfug. Was die Kopftücher betrifft, oder die Kleidung betrifft von Frauen. Das soll selbstverständlich jeder einzelnen Frau überlassen werden.
Um jetzt das auch nochmal positiv zu drehen, welches der drei Länder, über die wir jetzt vor allem gesprochen haben, hat denn, also Marokko, Saudi-Arabien und Iran, hat denn Ihrer Meinung nach das größte Potenzial, wirklich die Rechte der Frauen zu stärken?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die lässt sich nicht beantworten, weil das von so vielen Dingen abhängt. Ja, sehen Sie, setzt sich Prinz Salman durch, meint er das wirklich ernst, dann könnte Saudi-Arabien sich ganz schnell entwickeln. Schaffen es die jungen Leute im Iran, diese Mullahs kaltzustellen, dann wird da auch wahnsinnig viel passieren. Und in Marokko, da weiß man eben, alles ist mehr oder weniger eingetütet und geht zu seinen gemächlichen Gang, da ist es eigentlich eher eine Frage, wie schnell oder langsam geht da eine Entwicklung. Das Einzige, was dem wirklich noch in die Quere kommen könnte, wäre, dass ein Teil der Islamisten, die ja auch unter Repression leiden und sich jetzt nicht zu Wort melden können, dass die dann doch mal wieder Oberwasser bekommen. Dann könnte es auch in die andere Richtung gehen. In Marokko, würde ich sagen, ist die Entwicklung absehbarer. In Saudi-Arabien und im Iran ist sie sehr, sehr ungewiss.
Professorin Susanne Schröter leitet das Forschungszentrum Globaler Islam in Frankfurt und forscht seit vielen Jahren zu Geschlechterverhältnissen in muslimischen Ländern. Das Interview können Sie auch in ausführlicher, längerer Form nochmal nachlesen auf hrinforadio.de. Die komplette Sendung von Rabat bis Teheran, wie steht es um Frauenrechte in der muslimischen Welt, finden Sie ebenfalls dort. Auch alle anderen hr-info-Politik-Sendungen können Sie auf hrinforadio.de als Podcasts anhören und runterladen. Alternativ können Sie sie in der ARD-Audiothek-App nachhören. Mein Name ist Pola Natusius. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.